Ja, mancher hat gerade so richtig freudig gesungen, sagt Ja zu Gottes Wegen. Gottes Wege sind immer gut. Was aber ist, wenn Gott jetzt mit seinem Weg mal meinen Weg durchkreuzt? Für die nicht Westfalen, Weg. Was denn, wenn Gottes Plan jetzt für mein Leben doch so ganz anders ist als meiner, als das, was ich jetzt eigentlich wollte, was so mein Herzenswunsch ist? Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen dem Willen Gottes und meinem Herzenswunsch? Kann das auch eins sein? Jesus nachzufolgen bedeutet ja natürlich, ihm gehorsam zu sein. Was wäre das für eine Nachfolge, wenn ich sage, ich lebe mit Jesus, aber ich tue, was ich will? Nachfolge heißt, ich tue das, was Gott mir sagt. Ob ich dazu Lust habe oder nicht. Ob mir das liegt oder nicht, ob mir das was bringt oder nicht, das ist unerheblich. Es ist schön, wenn ich auch was davon habe. Es ist schön, wenn mir das auch was bringt. Die Jünger haben ja mal gefragt, Herr, was haben wir denn davon, wenn wir dir nachfolgen? Das ist eine berechtigte Frage. Nachfolge heißt doch, Jesus darf bestimmen. Da würden wir doch jetzt bestimmt fast alle zustimmen, ne? Und doch, ich weiß nicht, ob ihr da weiter seid in der Nachfolge, in der Heiligung als ich, wir sind doch Gehorsamsverweigerer. Ich mag das Wort Befehlsverweigerer nicht, weil einen Befehl kann ich nicht verweigern, den kriege ich, kann nur den Gehorsam verweigern. Das, was Jesus uns aufträgt, tun wir so oft nicht. Zum Beispiel Missionsbefehl. Stattdessen sucht man sich so eigene Aufgaben in den Gemeinden und fragt gar nicht, Herr, willst du, dass ich das überhaupt tun soll? Manchmal auch so Aufgaben, für die es von Gott überhaupt gar keinen Auftrag gibt. Wie sonst kann man sich Segnungsgottesdienste erklären? Ich finde keinen Auftrag dafür in der Bibel. Oder Gebetsmärsche oder was es auch sei. Wo nehmen wir eigentlich dafür den Auftrag her? Wir haben für heute so einen mit der gewaltigsten und grundlegendsten Predigttexte vorgegeben, die die Bibel hat. Als ich in Tabor mal Hebräisch lernte, da war das unser Prüfungstext. Wir wussten vorher schon, welcher Text drankommt. Sind trotzdem noch welche durchgefallen. Eine Begebenheit, die Segen und Anbetung enthält. Das, was unterm Strich bei Gehorsam unten rauskommt. Segen und Anbetung. Die aber nur durch Gehorsam Gott gegenüber und gegenüber seinem Wort entstehen. Ich lese 1. Mose 12, 1 bis 4a. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen. Und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm. Wir beten. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Segne Reden und Hören zu deiner Ehre. Amen. Ja, aus Apostelgeschichte 7 wissen wir ja, ihr kennt ja alle eure Bibeln, dass der Befehl Gottes zum Auszug an Abraham schon in Ur, in Chaldea, erging. Und das war tatsächlich ein Befehl. Abraham, du sollst das machen. Und jetzt steht da ganz oft, dass Gott spricht und ich will. Ich will. Ich will. Der fragt den Abraham gar nicht, willst du das? Hast du Bock dazu? Fühlst du dich dazu in der Lage? Sondern Gott sagt, geh, ich will. Abraham, du sollst das machen. Er fragt nicht, ob er Lust dazu hat, ob ihm das Spaß macht, ob das seinen Gaben entspricht. Das weiß Gott auch so. Sondern er spricht hier in göttlicher Autorität. Er gibt einen Befehl. Ein Befehl ist keine Option. Befehl meint nicht, das kann ich tun, ich kann es aber auch lassen, das ist egal. Sondern ein Befehl ist eine Handlungsanweisung. Das muss ich tun. Bedeutet nicht, ja, es wäre schön, wenn du das jetzt machtest. Sondern Befehl bedeutet, du machst das jetzt so, ohne Diskussion. Mose hatte ja mit Gott diskutiert, ne? 4 Argumente, warum er jetzt den Auftrag Gottes nicht ausführen konnte. Und am Ende hat er gesagt, schick jemand anders. Ich kann nicht reden und so weiter. Was ist draus geworden? Gott hat von seinem Befehl nicht abgelassen. Ohne Diskussion. Denn wenn Gott etwas sagt, wenn er nun einen Befehl gibt, dann will er doch wohl auch, dass der ausgeführt wird. Was wäre das sonst für ein Gott? Wenn er uns also mal einen Befehl gibt, dann müssen wir auch tun, was er uns sagt. Nicht nur kommen und hören, mit dem Kopf nicken und zustimmen und dann nach dem Gottesdienst wieder nach Hause gehen, als hätte Gott nichts gesagt. Und doch sieht oft genauso unsere Nachfolge aus. Stimmt's? Oder habe ich recht? Als hätte Gott nichts mehr zu sagen. Ein Beispiel mal. Da sagt Jesus, du sollst Gott über alle Dinge lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Ist das ein Befehl? Ist das ein Befehl? Natürlich steht im Imperativ, in der Befehlsform. Du sollst. Ja? So. Und jetzt? Dann wird oft gesagt, na ja, aber um der Wahrheit willen darf ich den anderen verletzen und ihn niedermachen. Die Wahrheit steht über der Liebe. Auch in der Frage nach der Wahrheit gilt das Gebot der Liebe. Du sollst. Das ist ein Befehl. Keine Option. Wäre schön, wenn du das machst. Sondern Gesundheit ist ein Befehl. Ja? Wir können nicht das eine gegen das andere ausspielen. Sonst verweigern wir Gott und seinem Wort den Gehorsam. So, Abraham bekommt nun mit den Befehl, er bekommt nur, aber jetzt nur eine Richtung. Geh, er kriegt noch kein konkretes Ziel. Er kriegt nicht genau die Koordinaten, eine Marschzahl, wo er jetzt hin soll. Und sagt, pass auf, dann gehst du dahin und da wird das und das sein. Und Gott legt ihm nicht so ein fertiges Konzeptplan oder irgendwas für das vor, was dann kommt. Kein Ziel, aber er bekommt Verheißungen. Also, Verheißungen Gottes, auch die in der Bibel, die wir uns so gerne rauspicken. Hier so ein schönes Wort, da so ein schönes. Und das gefällt mir auch so gut, das stelle ich mir auf den Schreibtisch. Ja? Und jenes, manchmal haben wir ja, gell, Gisela, so ein Wort, was direkt in unsere Situation passt, hast vorhin eins erzählt. Ja? Aber die erfüllen sich nur, nicht alle, aber die meisten, wenn ich ihm auch gehorsam bin, wenn ich seinen Weg gehe, wenn ich tue, was er sagt. Denn die Verheißung an Abraham, wir gucken uns gleich nochmal in Ausschnitten ein paar an, die erfüllen sich nur, weil Abraham das tat, was Gott sagt. Der hat nicht da gesessen und hat jetzt einen Worship-Service gemacht und hat Gott gelobt und angebetet und ist mit dem Hintern sitzen geblieben. Sondern der hat das getan, was Gott gesagt hat. Manche Verheißungen erfüllen sich auch automatisch, ohne unseren Gehorsam. Der Noah-Segen zum Beispiel, solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Sommer und Winter. Dankeschön. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, so. Das auch ohne, dass wir was dazu tun. Das gilt auch allgemein. Aber wir bringen uns um viele Verheißungen oder um die Erfüllung der Verheißung, muss ich eigentlich sagen, weil wir Gott und seinem Wort nicht mehr vertrauen. Nicht mehr ernst nehmen. Für Abraham bedeutete der Gehorsam hier was? Alles. Alte Bindungen und Fundamente, die ganzen Sicherheiten loslassen und ins Ungewisse gehen. Haus verkaufen, Bankkonto auflösen, Auto verkaufen und dann losgehen, weil Gott es gesagt hat. Ach so, Mia Single habe ich vergessen. Die Angehörigen auch noch zurücklassen. Den Hund. Nicht, nee. Und Gott nennt aber jetzt, wenn wir genau hingucken, dann doch ein Ziel. Kein regionales, aber ein geistliches, ein heilsgeschichtliches Ziel. Alle Geschlechter der Erde sollen gesegnet werden. Segen meint hier die heilsame Zuwendung Gottes. Alle Geschlechter sollen in ihm die heilsame Zuwendung Gottes erfahren. Aber jetzt müssen wir gucken, wer ist das, der da zu Abraham redet? Wer ist das? Es ist Jahwe. Neutestamentlich gesprochen, es ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt dürfen wir eben nicht meinen, wie es heute so lauthals proklamiert wird, dass Abraham entscheidend sei. Und dass es ja nicht wichtig ist, wie wir Gott nun nennen und dass ja Judentum, Islam und Christentum alles abrahamitische oder Abrahamsreligionen seien und deswegen auch an einen und denselben Gott glaubten. Die Frage ist doch, wie will ich denn vor Gott bestehen ohne diesen Segen, ohne diese Verheißung, ohne den Gehorsam? Und da zeigt uns das ganze Wort Gottes, die ganze Bibel zeigt uns eins, das kann ich nur durch die Sühne Jesu. Wochenspruch. Kannst du nochmal zurückschalten am Wochenspruch? Bitte. Danke. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Es ist nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Gottes Gnade ist es. Gottes Gabe, nicht aus uns. Jesus hat das gemacht. Diesen vollkommenen Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Was du solltest und ich sollte, was du und ich, wir nicht getan haben, er hat es getan. Das macht uns vor Gott gerecht. Von Jesus heißt es, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Aber das gilt nur durch Christus. Jetzt können wir bitte wieder zurück zum Text, Johannes. Dankeschön. Losgelöst von Christus gibt es keine Sühne, kein Heil. Der Segen für alle Geschlechter, heißt es, wird von Abraham ausgehen, der später seinen Sohn opfern sollte und der ihn ja im Herzen auch geopfert hat. Gott ließ ihm sagen, jetzt habe ich habe gesehen, dass du mir deinen Sohn nicht vorenthalten hast. In seinem Herzen hat er Isaak geopfert. Und er durfte einen Ersatz nehmen. Gott nicht. Keinen Ersatz. Der musste seinen Sohn hingeben. Da sehen wir doch die Wichtigkeit Abrahams und Isaaks als Hinweis auf Christus, der einmal das Opfer für die ganze Welt sein wird. An Jesus geht es nicht vorbei. Ich möchte noch ganz kurz auf eine Verheißung eingehen. Gott sagt, ich will dir einen großen Namen machen. Mein Name ist nicht groß. Ich habe mal so, es gibt ja so das Telefonbuch, so eine App, geguckt. Es gibt also zumindest im Telefonbuch über 30 Christian Röders in Deutschland. Ja? Und die sind alle nichts Besonderes. Was ist denn hier gemeint, ein großer Name? Das meint doch eine feste Identität. Ja? Er ist der Vater des Glaubens. Das ist ein großer Name, Vater des Glaubens. Der Gott unseres Vaters, und dann kommt immer Abraham, Isaaks und Jakobs. Das ist ein Name. Und Name ist Identität. Wenn ich von jemandem den Namen weiß, dann kann ich ihn belangen. Ja? Wenn euch jemand ins Auto gefahren ist und ihr wisst dem seinen Namen nicht, habt da aber schlechte Karten. Oder sein Nummernschild nicht. Wenn ihr aber wisst, der heißt, was weiß ich, Knut Hönneknöfel oder so, dann könnt ihr ihn zur Verantwortung ziehen. Großer Name. Ja. Und eine große Nation. Viele werden in diesem Segen stehen, den Gott hier mit Abraham beginnt und der sich verwirklicht. Warum? Weil Abraham gehorsam war. Und das ist Anbetung. Was wäre das für ein Worship Service, für eine Anbetungsfeier, wenn Christen endlich mal aufhörten, andauernd da zu sitzen und Gott zu sagen, wie toll er ist, und ihn stattdessen mal ernst nehmen und seinen Willen täten. Dadurch würde er geehrt. Nicht dadurch, dass ich ihm in Anflug religiöser Gefühle erzähle, wie groß er ist und doch nur mich selber damit meine, um meine Gefühlswelt. Wenn wir ihn wieder bekennten in dieser Welt, der Konjunktiv ist schon was Tolles, ne? Wenn wir das wieder ernst nehmen in dieser Welt, das wäre Mission. Wir haben als Gemeinschaftsbewegung, wir haben ja ein so ein Problem, na, wir haben mehrere, aber eins davon ist dies. Wir haben in den Köpfen so die Diakonie, ausgebürgert. Wir zeigen auf die Mutterhäuser und sagen, da geschieht's. Mission haben wir so ausgegliedert, zeigen auf die Mission und sagen, ja, da geschieht's doch. Wir haben das so schrecklich von uns weggeschoben. Aber es gehört eigentlich hier in die Mitte, hier mitten rein. Das ist Lebensäußerung der Gemeinde, dass wir Gott wieder ernst nehmen. Nicht da sitzen und mit den Leuten auf dem Friedhof, ich wohne ja am Friedhof, ich sehe jetzt immer, wie sie alle hingehen und die Blumen gießen. Ich darf ja leider nicht drauf, wenn ich einen Hund mit habe. Die Kölber sind da ja so komisch, da darf der Hund nicht mit. Aber man hört trotzdem manchmal die Gespräche, ja, dann reden sie über das Wetter und über, was weiß ich, die neue Frisur und Fußballergebnisse. Auf dem Friedhof fällt einem da nichts Wichtigeres ein. Was ist denn, wenn wir mit Ihnen mal über Ihre Frage nach dem Tod redeten? Weil Jesus uns Hoffnung gegeben hat und weil wir Rechenschaft ablegen sollen müssen. Was, wenn ich beim Friseur mal nicht über, ich gehe ja nicht hin, über den, habe ich ja nicht mehr nötig, Klatsch und Tratsch rede, sondern über das, was wirklich wichtig ist. Wie bekomme ich Frieden mit Gott? Wäre doch mal ein Thema für einen Friseur. Was? Sag's nicht. Das wäre Gehorsam. Ja. Also, ich stelle mich da auch voll mit runter. Ja? Ich bin da kein Deut besser. Im Text heißt es jetzt, wo ist es? Vers 4. In der Elberfelder steht es schöner, da heißt es, und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Dieser Vers, dieser erste Halbsatz dieses Verses, das wäre schon mal allein Thema für eine ganze Bibelwoche. Hier wird nichts von Abrahams Emotionen berichtet. Die sind in diesem Zusammenhang überhaupt nicht wichtig. Der war bestimmt nicht emotionslos. Sie werden uns aber nicht berichtet. Sie tun nichts zur Sache. Hier wird nur der vollzogene Gehorsam herausgestellt, nichts weiter. Alles andere interessiert an dieser Stelle nicht. Und manchmal müssen wir uns sagen lassen von Gott oder von den Geschwistern oder vielleicht auch mal von uns selber. Deine Emotionen, die interessieren jetzt niemanden. Geh hin und tu, wie Gott dir gesagt hat. Interessant ist übrigens auch, dass Abraham wusste, dass Gott es war, der zu ihm redete. Wir wissen das ja manchmal nicht so genau. Günter Hopp hat uns jungen Taborbrüdern erzählt, dass mal drei, das war zur Zeit, wo es noch die diesen, wo man noch bei der Hausleitung anfragen musste und sich genehmigen lassen musste, wen man denn ehelichen will. Und da erzählte er, es kamen drei Brüder zu ihm. Der erste klopfte an der Tür, sagte herein. Bruder ging rein und sagte, Bruder Hopp, der Heilige Geist hat mir gezeigt, die und die, und dann nannte er einen Namen, soll meine Frau werden. Na gut, Günter Hopp hat sich das angehört, Bruder ging wieder. Es klopft wieder an der Tür. Herein, der zweite Bruder kommt rein, sagte, Bruder Hopp, der Heilige Geist hat mir gezeigt, die und die, und nannte denselben Namen wie der andere, soll meine Frau werden.
beim dritten Mal genauso. Dann hat Günter Hopp sich alle drei Brüder mal kommen lassen. Hat sie so vor sich gesetzt. Er hatte so einen großen, dunklen Schreibtisch. Dann saßen sie so davor und dann haben sie gesagt, so meine lieben Brüder, glaubt ihr wirklich, dass ihr euch zu dritt eine Frau teilen sollt? Nein. Ja, Gott sagt doch nicht jedem von euch, dass ihr dieselbe ehelichen sollt. Die wussten ja gar nicht voneinander, dass der andere das auch wollte. Was ist denn jetzt der Wille Gottes? Können wir das überhaupt wissen? Jawohl. Wir haben in der Bibel mehrfach den Hinweis, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, Wohlgefällige, Vollkommene. Oder Hebräerbrief, die durch den Gebrauch der Schrift geübte Sinne haben, Gutes, also das, was Gott will, und Böses voneinander zu unterscheiden. Aber wenn ich meine Wünsche höher stelle als das, was Gott sagt, dann sind viele ja wenigstens noch so ehrlich, dass sie sagen, naja, Gott will eigentlich was anderes, aber ich mache das trotzdem nicht. Aber bei anderen wird das auch so, dass sie meinen, ja, das ist ja Gottes Weg für mich, warum? Ja, das macht ja Spaß. Merken wir, wo der Haken ist? Diesen vollzogenen Gehorsam, den wir beim Abraham sehen, erfüllen sich die Verheißungen, die Gott gibt. Da wird Gott geehrt. Ich mache mal einen Bogen nach Gethsemane. Wenn Jesus in Gethsemane gesagt hätte, Vater, ich gehe diesen Weg nicht, wäre alles umgefallen. Wir hätten keine Erlösung. Ich würde euch jetzt alle nach Hause schicken und sagen, die Zeit könnt ihr besser verbringen. Natürlich hat er gebeten, ist's möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Es war nicht nur die Qualen des Kreuzes. Es mussten auch andere erleiden. Er musste sich in diese Gottverlassenheit reingeben. Ist's möglich? Gibt's keinen anderen Weg? Nein, mein lieber Sohn, mein lieber Jesus, du musst diesen Weg gehen. Warum? Das zeigt uns, dass es keinen anderen Weg gab. Abraham durfte noch einen Ersatz nehmen, den Widder, Gott nicht. Und dann konnte Jesus sagen, dein Wille geschehe. Wir beten ja im Vater unser immer wieder, dein Wille geschehe, nicht meiner. Und deswegen konnte er uns erlösen. Jesus hat nicht sein Ding gemacht. Ich tue nur das, was der Vater im Himmel mir sagt. Und deswegen hat Gott ihn erhöht, Christus Hymnus, ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Einen großen Namen. Da ist er wieder. Weil er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Lasst uns sich Hör mal jetzt auf. Lasst uns Gott neu bitten, dass wir seinen Willen tun, dass wir seinen Willen tun wollen, dass wir seinen Willen erkennen. Und wo wir ihn nicht getan haben, wollen wir Buße tun und neu auf seinen Wegen gehen. Amen. Wollen wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du Gedanken des Friedens über uns hast. Herr, und da, wo wir aus deiner Schule laufen, wo wir deinen Willen nicht tun, weil wir es nicht wollen, da bitten wir dich, Herr, dass du uns überwindest. Schenk, Herr, dass wir dich ernst nehmen können, dass wir dir so vertrauen, dass wir deinem Wort auch gehorchen, das tun, was du sagst. Und da ist jeder an einer anderen Stelle. Und du hast für uns unterschiedliche Dinge bereit. Und da schenk, Herr, dass wir neu fragen, was willst du, Herr, dass ich tun soll? Dass wir das endlich mal sortiert kriegen. Hilf uns dazu, segne uns miteinander und lass unser Leben etwas sein, zu deiner Ehre, damit auch durch uns deine Verheißungen in dieser Welt erfüllt werden. Dazu hilf uns. Amen.